Was für eine Geschichte, die wir da gerade eben gesehen haben. Diese Geschichte, die ganz am Anfang der Welt beginnt und die Gott mit der Menschheit schreibt und in der wir jetzt hier auch stehen, an die wir anknüpfen können. Eine super spannende Geschichte. So die letzten 2000 Jahre kann man dann vielleicht als Kirchengeschichte auch deklarieren, aber sie fängt ja davor an, dass alles, was wir gerade eben im Film gesehen haben, diese ganze Bibelgeschichte, die gehört ja unmittelbar zur Kirchengeschichte dazu. Ohne das, was Gott mit dem jüdischen Volk da geschrieben hat, gäbe es keine Kirche, gäbe es keine Kirchengeschichte, gäbe es uns hier auch heute nicht. Und ich finde das unglaublich spannend, wie dieser riesengroße Bogen noch immer nicht zum Ende gekommen ist und Gott noch mehr schreiben wird und diese Geschichte immer noch weitergeht. Geschichte ist so unglaublich spannend. Deswegen werden wir uns in der nächsten Woche, in der Wohnwoche, mit Geschichte auseinandersetzen. Ihr seht, wenn ihr euch gleich umdreht und ein bisschen vor einem dunklen Hintergrund das seht, seht ihr einige Stationen der Kirchengeschichte, die wir uns in der nächsten Woche anschauen wollen. Die sind so ans Fenster gemalt. Nicht ganz so auffällig, damit sich niemand irgendwie gestört dadurch fühlt, aber sie sind doch da. Geht doch nach dem Gottesdienst auch mal da dran und überlegt, welche Stationen das sein könnten. Also es fängt so ganz links, das verrate ich schon mal, mit Pfingsten an, so wo man normalerweise, klassischerweise sagt, das ist Kirchengeschichte und es hört heute vielleicht ein Stück weit in der Zukunft auf. Geht das gern mal durch. Geschichte, Kirchengeschichte, ich finde sie tatsächlich spannend. Ich habe das auch während meines Studiums tatsächlich spannend gefunden und hole auch immer mal wieder noch die Skripte raus und schaue noch mal nach, was hat denn welcher Theologe zu welchem Thema gesagt, weil das tatsächlich spannend ist, welche Herausforderungen andere Menschen hatten, wie sie damit umgegangen sind und wie es Lösungen gab. Ein sehr schönes und spannendes, ein bisschen witziges Kapitel ist ganz früh passiert. Das ist die Geschichte von Paulus. Und darüber möchte ich heute Morgen ein bisschen erzählen. Dieser Mann, den wir gerade eben schon gesehen haben, der als Saulus Christen verfolgt hat und mit Jesus eine Begegnung hatte, wo Jesus ihm sagte, du, warum verfolgst du mich? Du sollst mich jetzt nicht mehr verfolgen, sondern du sollst mit mir und für mich Gemeinde bauen. Und Saulus Leben dreht sich um, er nennt sich von da an Paulus und er baut Gemeinden, er gründet Gemeinden überall in der damals bekannten Welt. Und er war auf Missionsreise und auf einer Missionsreise oder ja, während er unterwegs war, hat er auch Geld gesammelt und gesagt, ihr seid teilweise recht reiche griechische Ortschaften hier, ihr habt richtig Asche und selbst wenn nicht, dann habt ihr immer noch genug, weil Gott euch versorgt. Und in Jerusalem, die Gemeinde, der geht's nicht ganz so gut. Die steht immer unter dem religiösen Druck. Die brauchen eure Unterstützung und außerdem erkennen wir auch dadurch, dass wir die Jerusalemer Gemeinde finanziell unterstützen, erkennen wir auch an, dass das irgendwie der Ursprung ist und zeigen auch ein bisschen Dankbarkeit auch dem jüdischen Volk, auch der jüdischen Gemeinde dort. Und Paulus hat Geld gesammelt und wollte das dann unbedingt persönlich in Jerusalem abgeben. Und alle Menschen, die Paulus ein bisschen mochten oder auch ganz doll mochten und alle, die so ein bisschen wussten, was so in der damaligen Welt los war, haben gesagt, Paulus, dumme Idee. Das mit dem Geld ist super, können wir gerne machen, wir sammeln, wir geben reichlich, aber wenn du nach Jerusalem gehst, dann wird das nicht gut für dich enden. Die Stimmung ist dort so aufgeheizt, die religiöse Führung, die kennt dich, die weiß, dass du eigentlich gegen die Christen bist. Und der Hohe Rat, die Priester, die waren sich sicher, dass du auf deren Seite bist und das Christentum verfolgen würdest. Und jetzt haben sie alle mitgekriegt, dass du das Christentum unterstützt. Die mögen dich gar nicht mehr. Und wenn du dorthin gehst, wirst du verhaftet und vielleicht Schlimmeres. Aber Paulus ließ sich nicht abbringen. Paulus ging nach Jerusalem und er brachte dummerweise noch einen griechischen Freund mit sich. Und mit diesem griechischen Freund zusammen wurde er in Jerusalem gesehen und es wurde behauptet, den hätte er sogar mit in den Tempel genommen. Und dann ging der Aufruhr los. Der heilige Tempel von Paulus und einem Griechen, einem Ungläubigen entweiht. Lasst uns Paulus töten. Und es war ein Mob, eine Aufregung da und alle schrien durcheinander. Und ich konnte das früher, als mir diese Geschichte das erste Mal erzählt wurde, konnte ich das noch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich so aufregen kann. Wie Staub durch die Gegend fliegt und wie man einen Menschen packen kann, um ihn zu töten, wie das so ein Durcheinander sein kann, wie das in der Bibel so schön beschrieben wird. Man schreibt doch, wenn man ein Problem hat, schreibt man einen Brief mit doppeltem Durchschlag und den gibt man dann rein und sagt, ich mag das nicht, bitte mach das anders. So macht man das doch hier in Deutschland. Wenn man was nicht mag, dann versucht man irgendwie den ordentlichen Weg einzuhalten. Und dann habe ich irgendwann als Teenager angefangen, Nachrichten zu gucken, habe Bilder aus der ganzen Welt gesehen und gemerkt, ist es nicht alle so komisch wie wir Deutschen. Es gibt Leute, wenn die ein Problem haben, dann sagen die das direkt. Dann beschweren die sich richtig laut. Und dann gibt es da Tumult. Fast überall auf der Welt ist das so ungeordnet, wie wir als Deutsche es empfinden würden. Und mit diesen Bildern im Kopf, gerade aus der arabischen Welt, wo man das Herz auf der Zunge trägt, wo man Emotionen auch mal zeigt, so wie wir Deutschen beim Fußball spielen. So leben manche Menschen jeden Tag. Und das im Hinterkopf macht diese biblische Geschichte so lebendig und anschaulich. Und man kann sich das vorstellen, dass die Leute damals Paulus wirklich packen wollten und wirklich töten wollten. Und dann kam das römische Ordentliche so ein bisschen damit rein, als die Römer das mitbekommen haben. Hier soll jemand gelyncht werden. Und das entspricht uns Deutschen ja dann doch eher, während dann der Römer denkt, na. Wenn hier jemand tötet, dann sind wir Römer das, ihr dürft das nicht. Und dann haben die Römer Paulus genommen und in die Burg in Jerusalem, also die römische Festung in Jerusalem gepackt und gesagt, jetzt erst mal hier ein bisschen Ruhe, erstmal ein bisschen alle runterkommen. Wir können den Paulus ja gerne auspeitschen, der hat hier so eine Unruhe verursacht, den peitschen wir aus. Hauptmann, komm her, peitsch den Paulus aus. Und dann stand Paulus wahrscheinlich da schon gefesselt, nackter Rücken. Und der Hauptmann kam mit der Peitsche und wollte zuschlagen. Und Paulus hängt da. Geht man so mit römischen Bürgern um? Was für ein Schock für den Hauptmann. Ein römischer Bürger, den peitscht man nicht aus. Der hat besondere Rechte. Bist du wirklich römischer Bürger? Ja. Oh, ich kläre das mal eben. Dann ging der Hauptmann wieder zum Oberst, klärten das, ja, den können wir nicht auspeitschen, das geht nicht. Also haben sie dann eingebuchtet, die Juden draußen, wir wollen ja aber töten. Ein Riesenaufstand, sodass der Hauptmann dann gesagt hat, den können wir nicht hier in Jerusalem lassen, diesen Paulus, den schicken wir nach Caesarea. Erstmal weg. Sattelt die Pferde, 200 Soldaten, ich glaube 70 Pferde und 200 Schützen. Genau, also eine Rieseneinheit wurde gebildet, um den römischen Bürger Paulus aus Jerusalem rauszuführen, damit er sicher vor dieser lynchenden Masse wegkommt. Und dann wurde er nach Caesarea gebracht zu Felix, der dort Statthalter war. Und der Hauptmann hat einen schönen Brief an Felix geschrieben. Hier ist einer, der soll gegen das jüdische Recht verstoßen haben. Ich habe davon nicht ganz so viel Ahnung. Ich kann aber nichts finden, weswegen man ihn umbringen sollte. Lass du dir irgendeine Strafe einfallen, klär du das. Ich habe da keine Lust. Ne, man gibt Probleme ja immer schön nach oben weiter. Und dann stand Felix da und oh, jetzt bist du hier. Ich weiß auch nicht, was ich mit dir machen soll. Wenn ich dich töte, kriege ich Probleme, weil du bist römischer Bürger. Wenn ich dich nicht töte, kriege ich Probleme wegen den Juden, die das unbedingt wollen. Ich pack dich erstmal ins Gefängnis und warte. Und warte und warte. Und nach 2 Jahren wurde Felix abgelöst durch einen anderen Statthalter. Und so lange saß Paulus fest im Gefängnis bei Felix. Er hat dort predigen dürfen, also er hatte als römischer Bürger viele, viele Privilegien. Er wurde besucht, er konnte predigen. Felix hat sich das oft angehört, wohl auch, weil er vermutet hatte, dass Paulus ja irgendwann weichgekocht sein muss und in seinen vielen Predigten dann mal Felix so nebenbei ein bisschen Geld zusteckt und in der Hoffnung, dass das Paulus dann freigelassen wird. Aber da kam nie Geld. Paulus hat sich nicht versucht rauszukaufen. Und so saß er 2 Jahre da, bis der nächste Statthalter kam. Namens Portius Festus. Genau. Und Portius Festus wollte auch keinen großen Aufstand haben, ist in seiner Antrittsreise durch das syrische, jüdische Land auch in Jerusalem gewesen, hat sich dort mit den religiösen Häuptlingen getroffen und der Hohepriester hat ihm dann gesagt, du, wenn du jetzt gleich nach Caesarea kommst, wo du deinen Hauptsitz hast, dort gibt es einen Mann namens Paulus, der ist dann auch immer im Gefängnis, wir wollen ihn gerne töten. Ja, dann kommt doch einfach mal nächste Woche vorbei und dann klären wir das in Ruhe. Und dann kamen die auch nach einer Woche und es gab eine Verhandlung, wieder eine Verhandlung und noch eine Verhandlung. Und keiner wollte Paulus so richtig töten. Und Paulus hat dann in einer dieser Verhandlungen auch noch gesagt, übrigens, ich berufe mich auf den Kaiser. Ich als römischer Bürger, ich möchte, dass vor dem Kaiser verhandelt wird. Festus hätte Paulus gerne freigegeben. König Agrippa, der auch zu Besuch kam, um sich diesen Paulus anzuschauen, der mit Festus ganz gut befreundet war, jedenfalls scheint das so. Die beiden haben sich dann beraten. Der hat nichts Schlimmes getan, wir könnten ihn freilassen, Untersuchungshaft war jetzt sowieso viel zu lange, wir müssten ihn auch freilassen, aber er beruft sich auf den Kaiser, der Döspaddel. Jetzt müssen wir ihn nach Rom schicken. Also wurde ein Schiff fertig gemacht, unter dem Hauptmann Julius. Und Paulus und einige Freunde wurden auf dieses Schiff geschickt und mit diesem Schiff Richtung Rom, immer nach Osten. Unglaublich schlechtes Wetter. Westen, richtig, danke. Nach Westen, genau. Von Caesarea aus immer nach Westen, bis man in Italien ankommt. Aber es kam der Wind von Westen und hat das Schiff immer wieder versucht, zurück nach Israel zu blasen. Immer nach Osten. Aber die Seeleute waren ja nicht blöd, die konnten kreuzen und haben versucht, gegen den Wind zu kreuzen. Und über Wochen hat man 800 Kilometer geschafft bis nach Kreta. Und es war schon recht spät im Jahr. Und Winter auf dem Schiff zu verbringen mit Stürmen, das wollte niemand so richtig. Und Paulus hat dann gesagt, Freunde, hier ist der erstbeste Hafen, lasst uns hier unterkommen und überwintern. Aber die Seeleute, die waren natürlich, die hatten viel mehr Erfahrung. Und so ein hässlicher kleiner Hafen, wo das Schiff so gerade eben reinpasst und der Wind von der falschen Richtung da reinschlägt, es ist nicht schön, da zu überwintern. Es ist unangenehm und außerdem war der Hafen wahrscheinlich auch nicht besonders gut ausgestattet. Da war kein Pub, da war kein was weiß ich. Die Seeleute wollten nicht dort bleiben und sie haben gesagt, hey, wir segeln nochmal weiter. Und sagen sie, wenn wir das machen, dann wird das nicht gut enden. Oh, Paulus, du hast keine Ahnung, du bist Gefangener. Wir segeln, wir wollen hier irgendwann auch mal ankommen. Und dann segelten sie los und der Sturm wurde schlimmer. Es kam ein richtig, richtig schlimmer Sturm auf. Also sie haben wohl so eine Lücke abgewartet, wo der Wind gerade mal von Osten kam nach Westen. Sie segelten los, ein paar Stunden später wurde es dunkel und 14 Tage lang war es dunkel. War es stürmisch? War es Katastrophe? Paulus oder Lukas schreibt das so schön, dass keiner auf dem Schiff noch essen konnte. Keiner konnte eine Mahlzeit drin behalten, über Tage. Sie waren fix und alle. Sie konnten nicht mehr. Erst gar kein Vorwärtskommen, über Wochen die ersten 800 Kilometer. Und dann wahnsinniger Wind. Und das Schiff wurde innerhalb von 14 Tagen in diesem Sturm 800 Kilometer weitergetrieben. Nur wusste das keiner zu dem Zeitpunkt. Es wusste keiner, wo sie sind. Und dann ließen sie ein Senkblei hinunter ins Wasser und maßen 20 Faden. Also das Wasser war irgendwie 20 Faden tief. Und dann haben sie kurz danach noch einmal ein Senkblei reingelassen, um zu wissen, wird es flacher, wird es tiefer, bleibt es so, wo sind wir überhaupt? Und es waren nur noch 15 Faden innerhalb kurzer Zeit. Da wussten die erfahrenen Seeleute, nicht gut. Wir kommen irgendwo an Land. Das kann böse enden. Und sie haben richtig Panik gekriegt, diese Seeleute. Und das lese ich jetzt einfach vor. Dann habt ihr es aus erster Hand. Aus Apostelgeschichte 27 Abvers, Apostelgeschichte 27 Abvers 21 lese ich vor. Niemand war mehr interessiert, imstande, irgendetwas zu essen. Bis Paulus schließlich vor der Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel Gottes zu mir, dem ich gehöre und dem ich diene. Und der sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Fasst also wieder Mut, Männer. Denn ich vertraue Gott und ich bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. So kam schließlich die 14. Nacht, in der wir auf dem Adrischen Meer dahintrieben. Gegen Mitternacht meinten die Seeleute plötzlich Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 20 Faden. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus und maßen 15 Faden. Jetzt packte sie die Angst. Wir könnten irgendwo vor der Küste auf einen Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Unter dem Vorwand, sie wollten auch vom Bug aus Anker ausbringen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten: Wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance, gerettet zu werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es davontreiben. Noch bevor es hell wurde, wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren, und bat sie eindringlich, etwas zu essen. Heute ist schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Und während dieser ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott vor allen dafür, brach ein Stück davon ab und begann zu essen. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Als alle satt waren, schüttete man die restlichen Getreidemengen ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Endlich wurde es Tag. Doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Als sie eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben, und lösten zugleich die Taue, mit denen man die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatte. Dann hissten sie das Vorsegel vor dem Wind und hielten auf den Strand zu. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich festsaß, während das Heck durch die Wucht der Wellen nach und nach auseinanderbrach. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchen sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Was für eine nette Geschichte. Eine schöne Geschichte, wie Paulus durch Irrungen und Wirrungen irgendwie auf Malta landet. So hieß diese Insel, auf der sie da gestrandet sind. Diese vielen Verhöre, die 2 Jahre Hausarrest bei Felix und bei Festus, diese wochenlange Fahrt gegen den Wind von Caesarea nach Kreta, dann 14 Tage lang Sturm, weitere 800 Kilometer Seeweg innerhalb kürzester Zeit und immer Richtung Rom. Warum diese Geschichte? Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil mich fasziniert, mit welcher Zuversicht Paulus in dieser ganzen Zeit hier beschrieben wird. Diese Zuversicht beginnt noch bevor Paulus in Jerusalem ankommt. Alle seine Freunde haben Paulus davor gewarnt, nach Jerusalem zu gehen. Aber er bleibt dabei und will dorthin. Er hört dann, während er in Gefangenschaft sitzt, hat er nachts einen Traum, eine Vision, hört Gott irgendwie zu sich reden: So wie du in Jerusalem Zeuge warst, sollst du in Rom mein Zeuge sein. Und Paulus hält daran fest und geht nicht von diesem Weg ab und lässt diese Geschichte, durchläuft diese Geschichte und ist die ganze Zeit zuversichtlich, macht den anderen Leuten Mut. Sagt, das wird schon alles irgendwie werden. Er, der eigentlich gar keine Ahnung von Schiffen hat, nicht großartig, sagt den Fachleuten, das wird schon alles. Die sollten besser nicht von Bord springen, sonst kommen wir alle um. Das macht Gott schon. Was für eine Zuversicht. Was für eine Heldengeschichte. Ist Paulus so ein Übermensch? Ein Held ist er ganz bestimmt. Ein Übermensch, wenn man sich so seine ganze Lebensgeschichte anguckt, eher nicht. Er hat auch seine großen Tiefen, seine charakterlichen Schwächen. Aber er ist ein Held, er ist ein Vorbild. Ein Vorbild, wie er diese Geschichte, wie er die Kirchengeschichte gestaltet hat, durchlebt hat. Der Autor des Hebräerbriefes schreibt in Kapitel 12 im ersten Vers: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil wir eine solche Wolke Zeugen haben, weil es so viele Menschen gibt, die auch ihre Geschichte mit Gott gelebt haben, weil es so Leute wie Paulus gibt, denen es bestimmt schlechter ging als jedem Einzelnen von uns heute Morgen. Und er hat sich nicht abbringen lassen von dem Weg, den Gott ihm bestimmt hat. Weil wir solche Vorbilder haben, können auch wir versuchen, mit Gott zu leben, können auch wir etwas daraus ziehen, können auch wir gucken, welche Prinzipien hatten andere Menschen, woran haben sich andere Menschen orientiert, sich festgehalten, wie haben die ihr Leben mit Gott gelebt. Vielleicht ist auch was für mich da drin. Es ist tatsächlich mein erster wichtiger Punkt. Wir haben Zeugen. Geschichte ist spannend, weil es dort Zeugen gibt, die wir uns anschauen können, um zu erfahren, wie sie ihr Leben mit Gott gelebt haben. Das heißt nicht, dass wir alles eins zu eins übernehmen können und irgendwie versuchen sollten, von Kreta nach Malta zu segeln. Aber wenn wir mal zwischen Kreta und Malta in einem Sturm sind, dann können wir ablesen, wie geht man damit um. Und wenn der Sturm nicht zwischen Kreta und Malta ist, sondern einfach bei uns im Alltag, können wir schauen, wie ist Paulus mit Sturm umgegangen? Was können wir da machen? Für mich ist das echt eine Frage, wie Paulus so zuversichtlich bleiben konnte. War er ein ewiger Optimist? Hat er sowieso immer nur das Gute erwartet? Eben vor seiner Reise nach Jerusalem gab es so etliche Warnungen. Gab es viele Leute, die gesagt haben, reise besser nicht dorthin, du könntest gefangen genommen werden. Aber Paulus antwortet, da steht es in Apostelgeschichte 21, was macht ihr, ihr lieben Freunde, dass ihr weint und brecht mir das Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn. Für Paulus war Sterben durchaus eine Option. Er wusste, dass wenn er dorthin geht, dann muss das nicht gut für ihn ausgehen. Er war kein Optimist an der Stelle. Er hat nicht gesagt, das wird schon alles irgendwie gut werden. Er hat nur gesagt, ich muss nach Jerusalem. Ich habe das auf dem Herzen. Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Und ich weiß, dass das echt eng werden kann. Aber ich habe die Zuversicht, dass ich dort mit Gott sein werde. Dass das mein Weg ist, den Gott für mich vorgesehen hat. Und da gehe ich hin, auch wenn es vielleicht bedeutet, dass ich sterben muss. Und während er dann in Jerusalem festsitzt, wird in Apostelgeschichte 23 geschrieben, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch Zeuge in Rom sein. Paulus wollte unbedingt nach Jerusalem, weil Gott ihm gesagt hat, geh dahin. Und er wollte jetzt unbedingt nach Rom, weil Gott ihm gesagt hat, geh dahin. Und wenn Gott ihm gesagt hat, dass er dorthin gehen soll, dann wird er auch da irgendwie ankommen. Irgendwie. Aber Gott hat ihm die Zusage gegeben und die hat Paulus ernst genommen. Ein Prinzip, wie Paulus gelebt hat, wie er durch den Sturm gekommen ist, ist, dass er Gott ernst genommen hat. Wenn Gott eine Zusage gibt, dann wird er sie auch halten. Paulus war mit Gott im Gespräch und hat überhaupt Zusagen erhalten. Er hat diese Zusage von dem Engel, von dem Botenbringer, also diese Botschaft auf dem Schiff bekommen. Das sieht hier gerade ganz mau aus. Das sieht so aus, als ob ihr alle umkommen werdet. Aber Paulus, ich habe dir versprochen, dass du in Rom ankommen wirst und ich verspreche dir auch, keiner auf diesem Schiff wird umkommen. Und Paulus hat das ernst genommen. Und Gott hat tatsächlich geredet, was passieren würde. Und Paulus konnte das nur hören, weil er Gott überhaupt zugehört hat. Wenn du durch einen Sturm gehen möchtest, dann solltest du dir zwischendurch Zeit nehmen, um auf Gott zu hören. Vielleicht kennt ihr das vom Fahrradfahren, wenn ihr ganz schnell einen Berg runterfahrt und gerade ausguckt, dann ist das wahnsinnig laut, weil der Wind so über eure Ohren fegt. Und in dem Moment, in dem ihr zur Seite guckt, wird es auf einmal ganz still, weil das eine Ohr aus dem Wind raus ist. Wenn du durch einen Sturm durchgehen möchtest und immer gegen diesen Sturm ankämpfst und geradeaus zu und diesen Wind irgendwie alleine bekämpfen möchtest, ist das tierisch laut und du kannst Gottes leise Stimme vielleicht gar nicht hören. Du musst dir zwischendurch Zeit nehmen, an die Seite zu gucken, mal zu gucken, Herr Gott, hast du mir was zu sagen? Diese Stille mal zu genießen, diese Stille zu suchen, in der Gott reden kann. Mal den Kopf aus dem Wind nehmen und aufhören, selber zu kämpfen und zuzuhören. Gott, hast du eine Zusage für mich? Bin ich vielleicht in dem völlig falschen Sturm drinne? Gehe ich völlig falsch mit diesem Sturm um? Kannst du mal bitte irgendetwas sagen? Und dann abwarten, bis Gott redet. Paulus hatte wahnsinnige Geduld. 2 Jahre saß er einfach fest und nichts ist passiert. Rom war unglaublich weit weg und er saß einfach nur fest. Manchmal dauert das, bis es weitergeht. Aber wenn Gott dir gesagt hat, so und so wird's kommen und du Gott ernst nimmst, dann kannst du daraus Zuversicht tanken. Kannst du Zuversicht tanken, dass Gott zum Ziel kommen wird mit dem, was er vorhat. Die Soldaten im Boot, die hatten diese Zuversicht nicht. Die Mannschaft, die sich mit Seefahrt auskannte, die hatte nicht die Zusage Gottes, aber sie hatte Erfahrung, viel Erfahrung. Sie wussten, dieser Sturm ist so übel und das Wasser unterm Kiel wird so wenig, es ist jetzt Zeit zu gehen, das Boot zu verlassen, das Beiboot ins Wasser zu lassen und sich hier irgendwie raus zu retten. Das sagt unsere gesamte nautische Erfahrung. Paulus hatte diese Erfahrung nicht. Er hatte nur die Zusage Gottes. Und manchmal ist das Reden Gottes genau der Gegensatz von dem, was unsere Erfahrung uns sagt. Unsere Erfahrung sagt, hau hier bloß ab. Sprich bloß nicht mit dem Menschen. Halt bloß deine Klappe. Oder kämpf jetzt bloß selber für dein Recht. Unsere Erfahrung sagt uns ganz viel, was wir am besten tun sollten. Und manchmal ist das, was Gott dazu sagt, genau das Gegenteil. Wem vertraust du da? Deiner angehäuften, guten, wichtigen Erfahrung? Oder Gottes Reden? Du hast nur deine Erfahrung, wenn du nicht auf Gott hörst. Wenn du nicht deinen Kopf aus dem Sturm rausnimmst und ab und zu mal zuhörst, was Gott dir vielleicht sagen möchte. Und Gott hat so viel mehr als unsere menschliche Erfahrung. Das zeigt diese Geschichte, diese Kirchengeschichte, dass Gott ständig Neues schafft. Da sind völlig verfahrene Situationen, wo es nicht weitergeht. Da ist ein Schiff, das im Sturm festsitzt und nicht vorwärts kommt und die Mannschaft sagt, wir werden alle sterben. Und Gott schafft es, dass dieses Schiff auf eine Sandbank aufläuft und alle ganz in Frieden von dieser Sandbank rüber nach Malta schwimmen können und ein schönes Strandfest mit Grillen feiern können. Lest gerne die Geschichte weiter. Es muss total schön gewesen sein, am Feuer zu sitzen, die Kleider zu trocknen, von der Schlange gebissen zu werden. Gut, aber es war es geht weiter. Bei Gott gibt es Situationen, wie es weitergeht. Gott schafft Neues. Da, wo alle Menschen die Erfahrung zu Ende ist, da schafft Gott völlig neue Umstände, völlig neue Situationen. Er schafft es immer wieder ganz neu, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist, aus lauter Liebe, die Gott überschwänglich für jeden Einzelnen hat. Ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Ich bin begeistert, dass das Gott jeden Einzelnen ohne Ende liebt. Und Gott findet immer wieder neue Wege, genau das war es, findet neue Wege, diese Botschaft in eine neue Zeit zu übersetzen. Selbst in eine Zeit, in der alle Leute nur noch auf ihr Handy gucken, hat Gott die Möglichkeit, zu diesen Menschen zu reden. Jetzt gibt es Apps, dass man diese frohe Botschaft auf dem Handy lesen kann. Das gab es vor 50 Jahren noch nicht. Da brauchte man das auch noch nicht, weil Gott immer wieder Neues, immer wieder Gutes schafft, wie er die Geschichte mit der Welt voranbringen kann. Das Evangelium wird immer wieder neu relevant an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, weil Gott nicht aufhört, Geschichte zu schreiben. Ich finde es so grandios, wie Paulus mit dieser Einengung eingeht, wo alle Menschen um ihn herum sagen, jetzt sitzen wir fest, jetzt ist Ende, jetzt geht's nicht weiter. Da geht Paulus so anders um als fast jeder andere Mensch, glaube ich. Er sagt, wir müssen essen. Uns ist kotzübel, uns geht's nicht gut. Wir glauben alle, wir werden bald sterben. Und Paulus sagt, lasst uns was essen und uns vorbereiten, dass Gott uns aus dieser Situation herausbringt. Wenn du merkst, dass es nicht mehr weitergeht, dass du dich festgefahren hast, es ist Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass Gott was Neues schenken wird, dass Gott dich aus dieser Situation herausreißt, dann ist es Zeit zu essen. Wie gehen wir mit so Situationen um? Wir werden panisch. Wir verzweifeln. Wir stecken den Kopf in den Sand. Und Paulus sagt, bereitet euch vor. Habt keine Angst. Weil Gott mir gesagt hat, wie es weitergehen wird. Gott hat ja eine Lösung dafür. Ich habe hingehört. In dem ganzen Sturm habe ich hingehört und Gott hat etwas gesagt und dem vertraue ich. Und deswegen ist es Zeit, sich vorzubereiten, weil es weitergehen wird. Wir werden nicht umkommen. Keiner wird umkommen. Außer das Schiff. Das Schiff strandete auf dieser Sandbank und wurde komplett zerstört. Was hatte Gott versprochen? Doch nur, dass kein Mensch umkommen wird, dass kein einziges Haar irgendjemandem fehlen würde. Über das Schiff hat Gott nichts gesagt. Es war also vollkommen im Plan und vollkommen in Ordnung, dass dieses Schiff komplett zerstört würde. Wahrscheinlich war die Ladung sogar versichert. Das Schiff vielleicht auch. Also, who cares? Es ist okay. Ich kenne diese Geschichte von Paulus, ich glaube, jeder kennt das gut, dass Geschichten manchmal mit einer echten Begeisterung anfangen. Dass Gott etwas sagt und man ist so begeistert. Ich kenne es so im Kleinen, wenn ein Wort das vom Himmel runterfällt irgendwie und ich weiß, worüber ich am Sonntag predigen soll. Es ist so ein, oh ja, yeah, gute Idee, Gott. Und dann fängt man an, da zu lesen und man springt da in diesen Text rein und man beschäftigt sich damit und man entdeckt so viel Neues und man ist begeistert und es geht vorwärts und man überlegt, na, wie sagt man das denn dann eigentlich und wie soll es denn dann weitergehen und oh, so viel Zeit habe ich auch nicht mehr und Gott, es wäre schön, wenn du nochmal was schenken würdest und jetzt wird so langsam schon Sonntagmorgen und es ist immer noch nichts auf dem Papier und dann kommen die Schwierigkeiten und dann geht es nicht so richtig weiter. In diesem Kleinen kenne ich das. Ich kenne das auch manchmal im Großen, dass Gott sagt, hey, Stefan, hast du nicht Lust, nach Itzehoe zu gehen und Gemeinde zu bauen? Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit diesen Menschen da und an diesem Ort. Und das ist so schön. Und lass uns das machen. Und dann gehen die Jahre ins Land. Und man denkt sich, oh, jetzt hast du die Menschen aber gut kennengelernt. Nein, alles gut. Also man kommt auf Schwierigkeiten. Es geht nicht weiter. Sturm kommt auf. Wie geht man damit um? Ich ertappe mich so oft dabei, dass ich Gott dann sage, hey, hast du nicht mal gesagt, da soll es lang gehen? Hast du nicht mal gesagt, dass du diesen Plan hast? Hast du nicht gesagt, ich soll über jenes Thema predigen? Und jetzt sitze ich hier und nichts passiert und keine Idee kommt. Ich kriege nichts zusammengefasst. Wir bauen hier Gemeinde und wie viele sind dazugekommen? Ist doch Käse, Gott. Und man sitzt in diesem, wenn man Glück hat, nur mit Gegenwind da. Manchmal kommt aber auch richtig Sturm auf, wo man denkt, wir werden alle Schiffbruch erleiden. Es geht unter. Dann gibt es diese Sandbänke, auf denen man aufläuft und dann ist man sich wirklich sicher, jetzt ist es zu Ende. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und wir reagieren vielleicht panisch. Habe ich mich verhört? Gott, du musst irgendwas tun. Und vielleicht sagt man gar nicht mehr, Gott, du musst irgendwas tun, sondern ab ins Beiboot, wir müssen weg hier. Wir stecken den Kopf in den Sand und hoffen nur darauf, dass irgendwie irgendetwas anders wird. Und wenn du da drin erstickst, ist es ja auch egal in deinem Sandloch, weil außerhalb des Sandlochs ist ja auch nur Chaos und Verzweiflung und Tod und nichts passiert. Paulus hätte immer wieder sagen können, ich sitze hier fest, schon 14 Tage, schon 3 Monate, Gott, 1,5 Jahre, 2 Jahre, ich sitze hier fest in diesem Palast, ja, es ist ganz nett und ich kriege Besuch, aber ich sollte doch nach Rom, Gott, und ich sitze hier in Caesarea fest und nichts passiert. Ich bin auf diesem Schiff, Gott, und es gibt nur Gegenwind, wir kommen nicht vorwärts und jetzt müssen wir hier überwintern und das ist ein hässlicher Hafen und jetzt wollen die auch noch weiterfahren und jetzt sind wir mitten im Sturm und es ist alles nur furchtbar, Gott. Hätte Paulus sagen können. Hat er nicht, warum nicht? Weil er mit Gott im Gespräch war. Er hat mit Gott geredet und Gott hat ihm gesagt, du gehst nach Rom und dafür werde ich sorgen. Und dann zerbricht dieses Schiff und Paulus hätte sagen können, oh, ich kann nicht schwimmen, wie sollen wir irgendwie an Land kommen und die können auch alle nicht schwimmen, wie soll das werden? Und Gott sagt nur, ey, ich habe gesagt, du und alle werden überleben, das Schiff nicht. Wir können so oft irgendwie am Rad drehen und sagen, Gott, so war das doch nicht geplant. Und das tun wir, glaube ich, immer dann, wenn wir nicht darauf hören, was Gott eigentlich gesagt hat. Wenn wir vielleicht überhaupt nicht darauf hören, was Gott gesagt hat, was Gott sagen möchte. Ich finde das ziemlich herausfordernd. Ich finde das sehr herausfordernd, mit Gott im Gespräch zu sein. Ständig. Nicht einen Auftrag von ihm zu bekommen und dann loszulegen. Für mich ist da diese Geschichte einfach sehr, sehr plastisch, sehr schön zu sehen, wie hat Paulus das gemacht. Ich weiß, ich predige vor einer Gruppe von deutschen Fußballfans. Deswegen lasst mich ein anderes Bild bemühen. Unser lieber Bundestrainer hat gestern Abend nicht gesagt, er hat das mit Sicherheit gesagt, geht auf das Spielfeld und gewinnt dieses Spiel. Aber damit hat er nicht aufgehört zu reden. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft haben immer mal wieder zur Trainerbank geguckt. Sie haben untereinander gesprochen. Sie haben sich immer wieder daran orientiert, was für komische Handzeichen macht der da? Und was möchte unser Trainer von uns? Wie sollen wir spielen? Wie sieht er unsere Mannschaft? Wo soll ich mich jetzt gerade einbringen? Wo muss ich jetzt gerade stehen? Wir können natürlich sagen, Gott hat einmal gesagt, wir sollen hier in Itzehoe Gemeinde bauen. Und jetzt machen wir das einfach. Oder Gott hat mir gesagt, ich soll Zeuge in meiner Umwelt sein und in meiner Familie und dann bin ich das halt irgendwie. Aber Gott hört nicht auf zu reden, nachdem er einmal einen Auftrag gegeben hat. Wie ein Bundestrainer steht er am Spielfeldrand und sucht mit uns ständig den Blickkontakt, um uns zu sagen, wie und wie geht's weiter, was ist der nächste Schritt, wie kann er uns am besten segnen, wie kann er uns am besten gebrauchen. Gott redet die ganze Zeit. Er ist wie ein Trainer, der nicht nur sagt, hol den Sieg und mach das irgendwie, sondern er ist beim Spiel dabei. So wie er bei Paulus dabei gewesen ist und immer wieder gesagt hat, Paulus, ich habe dir doch gesagt, du sollst nach Rom kommen. Du wirst nicht umkommen. Dieses Schiff wird vielleicht untergehen, aber es wird keiner getötet werden. Und du kommst nach Rom, weil ich dir das gesagt habe. Und ich sage dir auch, wie das geht. Gott redet und wir müssen dazuhören, um durch die Herausforderung hindurchzukommen. Und wie ist das, wenn dann das Vehikel kaputt geht? Was ist, wenn das Schiff zerstört wird? Wenn die Rahmenbedingungen, in denen wir eigentlich mal gestartet sind, wenn die nicht mehr die gleichen sind? Was ist, wenn sich unser Ort ändert, an dem wir diesen Auftrag von Gott doch eigentlich umsetzen sollen? Wie ist das, wenn die Mitstreiter auf einmal wegfallen, wenn da jemand einen Fuß gegen die Nase kriegt und ausgewechselt werden muss? Wie ist das, wenn man vielleicht mal alleine dasteht oder wenn ganz andere Leute auf einmal neben mir sind? Dann ist doch dieser Auftrag, auf den ich mich mal eingelassen habe, der ist doch dann, wie soll das noch gehen, Gott? Was ist dann? Paulus blieb im Gespräch. Paulus blieb im Gespräch mit Gott. Und Gott hat immer wieder aufs Neue gesagt, so und so geht's weiter. Lass das Schiff doch untergehen. Es geht mir nicht um das Schiff, es geht mir nicht um das Vehikel, um die Rahmenbedingungen. Es geht mir darum, dass du nach Rom kommst. Das mag für jeden persönlich vielleicht bedeuten, dass du von Gott einen Auftrag hast, dass du von Gott ein Ziel mit deinem Leben hast, dass du etwas aufs Herz gelegt bekommen hast, Menschen, Aufgaben, um die du dich kümmern sollst. Und auf einmal ändert sich alles und du kannst hinschmeißen. Oder du kannst sagen, okay Gott, jetzt ist dieses Schiff kaputt und ich sitze hier auf dieser Insel fest, wie geht's weiter? Und ich glaube, das bedeutet auch etwas für uns als Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde am Reich Gottes bauen wollen, hier in Itzehoe, diesen Auftrag haben wir gekriegt. Vor 121 Jahren wurde diese Gemeinde gegründet. Wir sollen irgendwie hier Gemeinde bauen. Der Auftrag ist da. Der steht ganz klar in der Bibel. Aber was ist, wenn es jetzt Schiffbruch gibt? Was ist, wenn sich das Schiff auf einmal so total verändert? Wenn die Wellen da hinten anschlagen und es langsam auseinanderbricht und alles das, was wir kennen, auf einmal nicht mehr so ist, wie es wir kennen? Was ist, wenn sich die Herausforderungen ändern? Wie ist das, wenn ein Pastor in Ruhestand geht und da nur noch so ein Jugend-Heini-Pastor übrig bleibt und da jemand anders kommt, den man auch nicht so richtig kennt? Und wie ist das dann? Wie wird das in den nächsten Monaten werden? Wie ist das, was ist, wenn die Gemeinde, die wir kennen, vielleicht in ein paar Monaten eine ganz andere ist, als die, in der wir uns auch so wohlgefühlt haben? Gott hat uns den Auftrag gegeben, in dieser Stadt Reich Gottes zu bauen. Und er weiß am besten, wie wir das tun können. Er wird uns das Vehikel geben, was dafür am besten geeignet ist. Und wir wären schön blöd, wenn wir uns an diesem auseinanderbrechenden Schiff festhalten. Ich sage nicht, dass dieses Schiff auseinanderbrechen wird. Ich weiß nur, dass Veränderungen auf uns zukommen werden. Und ich möchte jeden Einzelnen einladen, sich nicht an irgendeinem menschengemachten System festzuhalten und dabei vielleicht ins Wasser zu fallen und nicht gerettet zu werden, im übertragenen Sinne, sondern immer wieder auf das zu hören, was Gott zu sagen hat. Sich immer wieder zu orientieren, Gott, wie möchtest du, dass wir hier weitermachen? Wir als ganze Gemeinde, ich ganz persönlich, wo ist mein Platz? Wie komme ich zu meinem Ruhm? Wie kann ich dort Zeuge sein, wo du mich siehst? Und alles andere ist gar nicht so wichtig, ist vielleicht überhaupt nicht wichtig und darf von den Wellen zerstört werden, weil das, was zählt, ist die Zusage Gottes, dass du hier in dieser Stadt sein Zeuge sein darfst. Und dass er uns gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen. Und dafür, Gott, danke ich dir, dass du von dieser Zusage nicht abrückst. Dass du gesagt hast, dass an der Liebe untereinander, dass man uns da erkennen wird und dass da, wo wir eins sind, erkannt wird, dass du, Jesus Christus, wirklich der Sohn Gottes bist. Und dass dort, wo wir uns auf dich konzentrieren, da, wo du unsere Mitte bist, da wird Reich Gottes gebaut. Dort weitet sich dein Machtbereich, der Machtbereich deiner Liebe aus. Dort werden Menschen gesund, dort werden Menschen geheilt. Dort kommen Menschen mit dir in Kontakt und erleben und erfahren, dass du sie unendlich liebst. Und das wollen wir suchen. Und dafür die besten Strukturen finden, die besten Möglichkeiten, wie das umzusetzen ist. Aber das wollen wir uns alles von dir schenken lassen. In unserem ganz persönlichen Rahmen, in unserem ganz persönlichen Glaubensleben und auch als Christuszentrum Itzehoe, als Gemeinde hier vor Ort, als Christen in dieser Stadt, als dein Volk in diesem Land, als deine geliebten Kinder auf dieser Welt, wollen wir immer wieder hören, wie du das nächste Kapitel Kirchengeschichte schreiben möchtest, wie wir dir dabei helfen dürfen, wie wir dir dienen können, wie du die nächste Seite aufschlägst und eine wahnsinnig schöne Geschichte mit der Welt schreibst, an dessen Ende du mit deiner Liebe wieder unter uns wohnst, vollständig für jeden sichtbar, wenn du kommst in deiner Herrlichkeit. Danke, dass das passieren wird. Amen. Unmittelbar vor dem Gottesdienst fragte Doris mich, ob ich vielleicht über Affenjagd predigen könnte. Und musste feststellen, dass ich das ein Stück weit getan habe. Dass es ja Dinge gibt, die wir so krampfhaft festhalten, dass wir nicht vorwärts kommen. Dass wir uns vielleicht manchmal so an diesen Schiffen festhalten, an dem, was uns vermeintlich Sicherheit gibt. Und wir kommen nicht vorwärts, weil Gott von uns eigentlich möchte, dass wir dieses Schiff verlassen und uns ganz auf ihn verlassen, aufs Wasser hinausgehen. Und diesem Gott, den wir gerade eben so gelobt haben, ihm vertrauen, dass das, was wir gesungen haben, dass er auch wirklich so ist. Er ist wirklich so treu. Er meint es doch wirklich so gut mit uns. Und den Lobpreis, den wir gerade eben hatten, vielen Dank, Doris und Team, der ist berechtigt, weil Gott so ist. Gott ist so, so wunderbar und er meint es so, so gut mit uns. Und ich möchte euch gerne unter den Segen dieses so unglaublich tollen Gottes stellen. Dieser wunderbare, dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der geht mit euch auf seinem Weg, weil es sein Weg ist, auf dem ihr mitgehen dürft. Er umfängt euch, er geht voran, er steht hinter euch, hält euch den Rücken frei. Er umgibt euch an den Seiten, er ist über euch und er ist in euch. Geht mit dem Frieden dieses Gottes. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag.